Werbung.
Es gibt ein altes Börsenzitat. An der Börse entscheidet nicht nur die Idee über den Erfolg eines Trades, sondern auch die Umsetzung. Und je länger ich mich mit Aktien und Börse beschäftige, desto mehr merke ich, wie viel Wahrheit darin steckt. Denn viele Anleger konzentrieren sich immer auf die Frage, welche Aktie kaufe ich? Aber mindestens genauso wichtig ist ja, wie wird dieser Trade eigentlich ausgeführt? Und da spielen Themen wie Spreads, Liquidität oder Slippage doch eine größere Rolle, als man das erstmal so denkt. Denn wer regelmäßig handelt, kann genau diese Faktoren zu einem echten Unterschied machen. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von TradeGate.direct interessant. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt und ermöglicht den direkten Zugang zur TradeGate BSX. Das ist Europas liquideste Retail-Börse. Die Orders werden dabei direkt ausgeführt, ohne irgendwelche Umwege. Was mir dabei besonders gut gefällt, TradeGate kommt nicht aus dem Silicon Valley Startup-Umfeld, sondern direkt aus dem Börsenhandel mit sehr viel Erfahrung. Und hinter der Plattform steht die Berliner TradeGate AG mit über 30 Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt. Dazu kommen einige Features, die gerade für aktive Trader spannend sind, wie Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr, intelligente Ordertypen und detaillierte Performanceberichte, ein breites Angebot an handelbaren Wertpapieren und dauerhaft kostenfreies Trading. Ein Detail fand ich ebenfalls noch sehr interessant. In der App bekommt man automatisch ein separates Trading und ein Investmentdepot ohne zusätzliche Gebühren. Das hilft dabei, langfristige Investments von aktiven Trades sauber zu trennen. Wenn du aktiv handelst und Wert auf Kontrolle, Transparenz und direkten Marktzugang legst, dann schau dir das Ganze doch einfach mal selbst an. Unter TradeGate.direct kannst du dein Depot in wenigen Minuten eröffnen und direkt loslegen. Den Link findest du wie immer natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Beachte bitte unseren Disclaimer. Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel.
Und bevor es jetzt losgeht, ein kleiner Werbespot. Du hast schlechte Laune, weil eine Aktie abgestürzt ist? Dann ist es höchste Zeit für Mut von Brain Effect. Marcel, wer ist eigentlich Brain Effect?
Brain Effect ist der Hersteller von Performance Food für alle deine Ziele. Sei es Energietanken, mehr Wohlbefinden, schneller einschlafen und regenerierter aufwachen oder fokussierter Aktienanalysen. Arbeite jetzt an deiner mentalen und körperlichen Leistungsfähigkeit, um das Beste aus dir herauszuholen. Alle Produkte werden in enger Zusammenarbeit mit Athleten und Ernährungswissenschaftlern auf Basis von wissenschaftlichen Studien entwickelt. Einfache Erfolgsformel: Eat, Perform, Sleep.
Was macht Mut so besonders?
20 Happy-Zutaten, hochdosierte Pflanzenextrakte, Aminosäuren und Vitamine. Vitamin B5 für die Leistungsfähigkeit, Eisen für normale kognitive Funktionen wie Erinnerungsfähigkeit, Konzentration und Lernfähigkeit, Zink für die Zellteilung sowie Vitamin B12 für die Aufrechterhaltung der Funktionen des Nervensystems und zur Verringerung von Müdigkeit. Auch enthält Mut Vitamin D3, das Sonnenvitamin, für dein Immunsystem sowie Vitamin C gegen oxidativen Stress.
Ebenso enthalten ist L-Tryptophan, eine essentielle Aminosäure. Der menschliche Körper kann sie selbst nicht herstellen und ist daher auf die Zufuhr über die Nahrung angewiesen. L-Tryptophan dient dem menschlichen Organismus als Grundlage zur Produktion des Wohlfühlhormons Serotonin. So bist du auch an herausfordernden Tagen gut versorgt und schaffst beste Voraussetzungen für Zufriedenheit und gute Laune, damit du mit einem guten Gefühl durch den Tag gehst. 100% natürlich und vegan. Schau doch mal vorbei auf brain-effect.com und spare 20% auf Mut und alle Einzelprodukte mit dem exklusiven Code Aktien20. Link hierzu findest du in den Shownotes.
Folge 41 und heute geht es rund ums Gaming, denn das Thema der Woche ist Gaming, Zocken mit Rendite. Doch zuvor, wie immer, Philipp, wie war denn deine Woche?
Ja, mühselig. Ich bin hier immer nur am Meckern. So, ja, ne? Durch wirklich. Dieses ganze Rumgereise und dann hast du einen Termin, da bist du immer 6 Stunden mit dem Zug unterwegs und ich will eigentlich gar nicht viel sagen. Ich freue mich jetzt, dass wir wieder hier sind und dass es auch jetzt wieder losgeht. Muss auch gleich nochmal weiter. Und wie war es denn bei dir?
Ja, bei mir war es auch recht stressig, ganz viel Arbeit und deswegen freue ich mich auch heute auf unseren gemeinsamen Podcast.
So Jungs, was sind eigentlich eure Themen der Woche?
Was hat mich zuerst bewegt? Zum ersten Nikola. Und da meine ich nicht die Serie von früher auf RTL, sondern...
Die kam ja immer vor den Campern.
Ja, das waren Zeiten. Sondern eben den Wasserstoff-Truck-Hersteller Nikola, der erst kürzlich an die Börse gekommen ist und dessen Aktie einfach mal ins Unermessliche und zuletzt sogar bis auf 25 Milliarden US-Dollar angestiegen. Trevor Milton gilt ja als einer, ja, ein verrückter Typ, so typisch Silicon Valley auch, so ein bisschen wie Elon Musk oder einfach wirklich ein Stück verrückter, das ist schwer zu sagen. Und verrückt ist natürlich auch, dass noch kein einziger Wasserstofftruck verkauft wurde, sondern einfach nur ja der Prototyp. Und jetzt hat man angekündigt, sogar noch einen neuen Pickup-Truck herzustellen und der soll dem Tesla Cybertruck Konkurrenz machen, denn Milton hat dieser von Tesla einfach überhaupt gar nicht gefallen, ganz optisch, und wollte dann sagen, das kann ich besser. Die Kunden können jetzt schon vorbestellen, ohne überhaupt einen Prototypen gesehen zu haben. Und anders als bei den LKW-Flotten, die ja ohnehin das Hauptprodukt sind, sollen die Kunden hier jetzt eine Anzahlung leisten. Ich kann mir das gut vorstellen, dass die Zuhörerinnen, die zur Dotcom-Blase mal dabei waren, einen kalten Schauer bei dieser Nachricht bekommen. Denn 25 Milliarden für noch nicht ein einziges Produkt, was verkauft wurde, das ist schon ziemlich stark. Und der Wasserstoff-Hype nimmt hier offenbar wieder Fahrt auf. Und ich sage nur, Achtung, Cannabis, Lithium und so hatten wir auch gehört. Das sind die riesengroßen Chancen. Fürst Graphen oder so, wie auch immer alle heißen.
Was?
Ja, und deswegen Finger weg, würde ich sagen, von Nikola. Weiter beobachten, aber nicht investieren. Wie siehst du die Geschichte?
Ja, also ich habe ihn gehört bei dem Podcast von der Sophie Schimanski, Wall Street Weekly. Ja, es ist interessant. Das ist so ein Why not? Ne? Die Leute sagen auch immer, Tesla wird nichts und Tesla wurde was. Tesla wird aber natürlich auch als ein Technologieunternehmen gehandelt und nicht als ein klassischer Autobauer. Nikola scheint auch ein Technologieunternehmen zu sein, obwohl sie auch nur ein Autobauer sind. Ich sehe doch hier Tesla viel mehr als Technologieunternehmen und Nikola doch noch so als klassischen Bauer von Trucks.
Ja, und die bauen die ja nicht mal selber, sondern genau. Tatsächlich ja nur die Wasserstofftechnologie drin.
Aber sie wollen
drin.
Natürlich in Deutschland ein Werk errichten. Und das finde ich eigentlich doch ganz spannend. Wusstest du das? In Ulm.
In Ulm, ja, in richtig. Franken. Ja, habe ich genau. Auch gehört. Da geht man natürlich wieder den Schritt, den auch Elon Musk getan hat.
Genau.
Aber hier wurde halt noch nicht mal eine Anzahlung irgendwo angenommen. Also es ist am Ende des Tages mit null Umsätzen verbunden, eine 25 Milliarden Dollar Bewertung. Das ist schon irgendwo sehr,
vielleicht
sehr krass.
Vielleicht wir auch einfach ein.
Einfach so. Wir müssen ja eh nicht anzahlen.
MVI. MVI-Truck.
Genau. Der Truck.
Eine Übernahme gab es diese Woche in Deutschland. BASF kauft die Softwarefirma CloudFarms und das ist Farmmanagement für die Nutztierhaltung und sie erhoffen sich dadurch eine Verstärkung in ihrem Bereich Futter, Mittel, Zusatzstoffe und Lösungen für die tierischen Erzeugnisse. Das könnte doch, also ist glaube ich, ja eine spannende Komponente, die man sich damit einkauft. Über den Preis wurde Stillschweigen vereinbart. Finde ich eigentlich ganz interessant, weil man ja doch eigentlich BASF immer nur so aus der Chemie kennt und jetzt auf einmal gehen sie auch in dieses cloud-basierte Farmmanagement rein, was natürlich doch steigende Weltbevölkerung, steigender Bedarf nach Nahrung hier auch deutlich sich also verstärkt. Ich glaube, das ist doch eine sinnvolle Akquisition. Wie siehst du das?
Richtig, ich glaube, da geht man auch ein bisschen den Bayer-Weg, dass man hier ja auch das Geschäftsfeld noch ein gutes Stück weiter fördern möchte.
Ja. Man hat ja auch ein ähnliches Geschäftsmodell in manchen Bereichen wie Bayer, muss man auch sagen. BASF ist ja auch beim Saatgutgeschäft auch mit dabei, hat auch Teile von Bayer und Monsanto auch mit übernommen, zu einem doch sehr, sehr attraktiven Preis.
Kommen wir zu Bechtle. Das ist, habe ich heute wieder mitgebracht, einfach aus dem Grund, dass es doch irgendwie immer wieder unter dem Radar läuft. Und jetzt hat Bechtle erneut eine Ausschreibung gewonnen und der neue Dienstleistungsrahmenvertrag mit dem Bundesland Niedersachsen steht. Ziel des Ganzen ist natürlich die Digitalisierung der Landesverwaltung von Niedersachsen und eben die Projektsteuerung und strategische Beratung bei IT-Prozessen stehen dabei im Mittelpunkt. 2 Jahre läuft dieser Vertrag mit der Option, 2x zu verlängern und das ist natürlich eine super Nachricht für Bechtle, die doch irgendwie zu den starken Aktien aus der zweiten Reihe zählt. Für mich ein klares Unternehmen der Marke Buy and Hold.
Ja, das ist, also reizt mich jetzt nicht so wirklich Bechtle, muss ich ehrlich sagen.
Warum nicht?
Habe ich, also weiß ich nicht, so IT-Dienstleistungen, ist einfach nicht so meins. Da glaube ich, gehe ich lieber eher mit dem Softwarehersteller, wie zum Beispiel einer Microsoft, als dem Vertreiber. Das okay. Ist, ich glaube, die Margen sind einfach bei Microsoft höher als bei einer Bechtle.
Also Bechtle läuft sehr, sehr stark. Also die haben auch wirklich starke fundamentale Daten. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich sag mal, die sind schon ein sehr wichtiger Teil tatsächlich der gesamten Digitalisierung in Deutschland. Hm. Kann man nicht meckern.
Okay. Aber halt auch nur in Deutschland wahrscheinlich, oder?
Dach.
Okay, Österreich, Schweiz noch dazu. Ja, könnte man sich bestimmt mal näher angucken als regionalen Play. Als globalen Play haben wir natürlich oft Alphabet, die Mutter von Google. Und sie stellt ihr Cloud-Projekt ein, muss man jetzt auch wirklich sagen, in China. Warum? Weil man will eigentlich mit dieser Cloud, die heißt isolierte Region, also so heißt es auch wirklich, will man weltweit Kunden und Regierungsbehörden digitalisieren und natürlich diese Cloud auch bereitstellen, damit man die nutzen kann. Aber aufgrund von geopolitischen Spannungen und des Coronavirus wird das erstmal eingestellt. Ich glaube, man möchte es sich aber auch hier mit der US-Regierung nicht wirklich verscherzen und sagt, gut, dann lassen wir den Markt erstmal noch für Alibaba und Tencent, bevor wir hier wirklich reinbrechen. Wie denkst du es?
Genau, ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, da schnell mal auszusteigen, einfach aufgrund dessen, dass natürlich eine riesen Marktmacht von der Cloud von Alibaba da ist, von Tencent, wie du schon richtig gesagt hast. Und dazu kommt natürlich, wenn man Huawei da einmal boykottiert und dann auf der anderen Seite aber eine Cloud in China aufbauen möchte, mit der eine Regierung in China arbeiten kann, dann ist es natürlich relativ bedenklich und schwierig, ne, kontraproduktiv.
Ja.
Daher kann ich nachvollziehen, diesen Schritt. Außerdem ist natürlich die restliche Welt auch groß genug, um da ordentliche Umsätze steigern zu können.
Ja, ich denke auch, ja.
Kommen wir zu Facebook. Das hatten wir letzte Woche schon mal im Podcast wegen des Werbeboykotts. Und von dem Werbeboykott habe ich jetzt diese Woche gar nichts mehr gehört und gelesen. Ich glaube, der Marketing-Gag ist also auch schon wieder vorbei. Facebook meldet weiterhin starkes Wachstum und das vor allen Dingen bei der neuen eigenständigen App WhatsApp Business. Kannte ich so noch gar nicht, habe ich zum ersten Mal gelesen, Philipp.
Ja.
Und es ermöglicht Firmen, mit den Kunden direkt zu kommunizieren über WhatsApp, dass eben Kunden draufschauen können auf das WhatsApp-Profil von den Unternehmen und sehen sowas wie Öffnungszeiten, die Adresse, natürlich auch viele gestellte Fragen, ne, die auch gleich automatisch mit beantwortet werden können. Natürlich kannst du als Kunde auch eine Sprache oder eine Textnachricht schicken, direkt an das Unternehmen, die das einfach auch dann wieder direkt beantworten können. Und dazu braucht der Endnutzer einfach ganz normal WhatsApp, also nicht WhatsApp Business. Das WhatsApp Business ist nur für die Firmen. Und es ist auch leicht umzusetzen. Man klebt zum Beispiel am Schaufenster einen QR-Code drauf und dann kannst
und
du das kurz einscannen.
Mitglied der Gruppe.
Und kannst, naja, nicht mal das, sondern du kannst, findest sofort in der Telefonliste, direkt in der WhatsApp-Liste den Kontakt. Der ploppt direkt auf von Geschäft XY und du kannst sofort eine Nachricht schreiben und der Betreiber kann auch im Feierabend sein und sagen, jetzt beantworte ich das Ganze. Und das finde ich schon sehr, sehr gut, weil
klingt
die
spannend,
Kommunikation natürlich sehr schnell ist.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch ein weiterer Schritt, gerade auch für WhatsApp und Facebook vor allen Dingen, um WhatsApp zu monetarisieren.
Denn bezahlt hier kann man dafür?
Nämlich noch nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass entweder die Händler irgendwann dafür bezahlen oder vielleicht sogar einfach die direkten Zahlungsvorgänge über WhatsApp, was ja ermöglicht sein soll, gerade über Brasilien, hier direkt zum Kunden und zum Geschäft führen und deswegen auch daran Facebook mitverdienen wird. Finde ich sehr, sehr spannend und die Aktie ist nahe des Allzeithochs.
Ja.
Ein cooles Geschäftsmodell.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Also man diversifiziert immer weiter und weiter und weiter. Ja, doch, ziemlich interessant. Ich habe mich ja letzte Woche auch sehr kritisch geäußert zu Facebook, aber das ist doch ein interessanter Mehrwert auf jeden Fall. Interessant wurde es die Woche auch für unseren Konzern, die Bayer AG, sie ziehen ihren Antrag auf Zustimmung im Glyphosat-Vergleich zurück, weil der zuständige Richter, der Herr Chabrian, hat Skepsis geäußert, weil er glaubt, dass dieser Vorschlag, den Bayer unterbreitet, über eine Expertenkommission ein für alle Mal klarstellen zu lassen, ob Roundup oder Glyphosat-Produkte bei richtiger Anwendung krebserregend sind, ja oder nein, ja, das sieht er ein bisschen skeptisch. Und das ist das Problem, dass dieser Richter muss diesen Vergleich absegnen und er glaubt, es ist nicht wirklich fair, über eine Expertenkommission das regeln zu lassen. Und da muss ich wieder sagen, warum? Also das ist, warum lassen wir denn jetzt nicht mal wirklich fundierte Experten, es dürfen ja auch alle Seiten Experten auch bestimmen und benennen, warum lässt man uns darüber nicht klären und wieso nicht mal wirklich den Experten vertrauen? Also warum, oder siehst du hier einen Grund für diese Skepsis?
Nein, vor allen Dingen nicht, wenn man das mit Fairness begründet und ich finde es überhaupt nicht fair, wenn dann Bayer so ein Paket schnürt, was sie ja nicht mal müssten, weil ja rein fundamental oder rein bewiesener Sache ja Glyphosat bei richtiger Anwendung nicht krebserregend ist.
Genau,
das heißt, man geht hier schon den Kompromiss für genau die vermeintlich Geschädigten und dann trotzdem zu sagen, nö, das ist ja nicht ganz fair, was da die Bayer macht. Ach, naja, ist schon eher von fast flopverdächtig.
Ganz genau.
Also der Richter.
Und jetzt erzählt mal, was sind eure Tops und Flops der Woche?
Mein Top der Woche ist der Springer Verlag, denn sie bündeln ihre Redaktion von Bild und Welt unter einem Dach und trennen die Vermarktung von den Medien, weil so möchte man natürlich auch die Unabhängigkeit unterstreichen, finde ich ziemlich gut. Im Jahr 2019 konnte man sogar die Kosten um 50 Millionen Euro sinken und das Angebot trotzdem erweitern. Und da frage ich mich, Marcel, die Rundfunkgebühren werden jetzt ja wieder steigen ab 2021 auf 18,36 Euro im Monat. Warum fängt man eigentlich nicht einmal an, auch hier wirklich zu sparen bei den Öffentlich-Rechtlichen? Dass wir die brauchen, ist gut und das ist auch gut so, dass wir sie haben. Aber warum fangen die nicht erstmal an, wie die Privatwirtschaft, zu sparen und auch zu optimieren? Brauchen wir ein NDR, ein WDR, ein SWR, ein BR, ein BBR und all solche Sachen? Ich glaube nicht. Und das ist einfach für mich der Punkt, wo ich sage, ich finde das super. Hier gehen die Medien des Privaten, der privaten Wirtschaft deutlich besser und transparenter meines Erachtens nach vor als, ja, der öffentlich-rechtliche Sektor. Wie siehst du das?
Ja, das ist natürlich eine Wettbewerbsverzerrung, weil auch die Öffentlich-Rechtlichen in allen Bereichen irgendwo mit reingehen, ne? Ja. Also sei es vom, ja, von verschiedenen Dokumentationen bis hin zu sonstigen Sachen und auch Inhalten, die am Ende doch irgendwo dem Privaten was wegnehmen oder immer, ja, in Konkurrenz stehen, obwohl sie eben nicht diesen Kostendruck haben. Und insofern finde ich das sehr, sehr unfair und nicht passend. Die sollen sich doch auf die wichtigen, wesentlichen Themen reduzieren und dann könnte man wahrscheinlich auch den Beitrag, den monatlichen, reduzieren. Aber klar, ja, hier wird ein Riesenkostenblock mit rumgeschleppt. Ja, ist schon wieder traurig insofern. Ja. Aber gut, dass der Springer Verlag das so hinbekommt. Mein Top der Woche ist die SAP. Die haben tolle Zahlen gemeldet, Vorabzahlen für das zweite Quartal diesen Jahres. Kostensenkungen und positive Umsatzentwicklungen führten zu einem starken Quartal und das seit Jahren betrachtete Sorgenkind, so die Marge, das war so bei SAP immer das Problem, die konnte jetzt wieder zulegen um satte 1,6 Prozentpunkte. Das ist durchaus in Ordnung für das Dickschiff. Und hier konnte man auch sehen, die Corona-Krise hat zwar Spuren hinterlassen, denn der Umsatz ist nur um 1% gestiegen, aber eben der Gewinn um 6% im Vergleich zum Vorjahr. Auch die Cloud wächst mit 19%, zwar langsamer als zuvor, liegt aber auch ein bisschen an Corona und bestimmteren besonderen Effekten. Außerdem kam Anuj Kapoor, der wurde Präsident für Corporate Development and Strategy.
Kein Unbekannter,
also wer das jetzt nicht sagt, ist auch nicht schlimm, aber das ist ein Strategiechef bei Cisco Systems gewesen und er soll helfen, Trends frühzeitig zu erkennen und SAP-Kunden einen größeren Mehrwert zu generieren. Ja, witzig ist, dass er vom Silicon Valley aus arbeiten wird und dann natürlich am Fuß der Zeit quasi mit lebt und erlebt.
Ja, auf jeden Fall. Ja, mein Flop der Woche ist das Vorkassenmodell bei Fluglinien. Wusstest du, dass die Leute, die bei der Lufthansa oder die Kunden, die bei der Lufthansa gebucht haben, seit Corona, also seit März, wenn ein Flug storniert wurde, sie storniert haben, das Geld nicht bekommen haben?
Das ist Wahnsinn.
Das ist wirklich, und du musst ja bezahlen, sobald du buchst. Und die Lufthansa, die lässt sich wirklich Zeit mit den Rückerstattungen. Und das, finde ich, ist eine Frechheit, weil es schadet auch wirklich der Wirtschaft. Du musst mal überlegen, die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die gebucht haben, damit ihre Angestellten fliegen können, die haben jetzt einfach das Problem, sie kriegen das Geld nicht zurück. Und brauchen natürlich auch die Liquidität. Und die Lufthansa oder die Lufthansa-Gruppe arbeitet hier wirklich auf Kredit ihrer Kunden. Und man muss auch wirklich sagen, das macht aber nicht nur die Lufthansa. Das ist gängige Praxis und ich persönlich finde, das gehört verboten. Und ich gehe hier auch mit dem Industrieverband, dass man sagt, man bezahlt jetzt erst, wenn man eingecheckt hat. Also wirklich vorm Flug bezahlst du vor der Leistung, die du jetzt hier bekommst, aber nicht mehr im Voraus 3-4 Monate.
Ist ja auch Grund im Gesetz mit vertreten, also keine Leistung ohne Gegenleistung. Ja, insofern wäre das natürlich super. Leistung will auch BMW zeigen, zumindest für die E-Mobilität. Und das ist auch direkt mein Flop. Und zwar nicht, dass BMW jetzt was tut für Elektromobilität und hier einen großen Liefervertrag mit der marokkanischen Bergbaukette Menegem Group geschlossen hat. Ein Fünftel der fünften E-Generation bei BMW kommt eben jetzt aus Marokko, der Rest aus Australien, aber dieser Liefervertrag beinhaltet eben den Rohstoff Kobalt und das im Wert von 100 Millionen Euro. Und da ist für mich der Flop dann versteckt, einfach deswegen, weil wir ja vor kurzem berichtet haben, dass Tesla mit Cuttle zusammen eine Batterie entworfen hat ohne Kobalt, die eine längere Laufleistung hat, geringere Kosten und natürlich dann dementsprechend auch umweltfreundlicher ist. Und irgendwie frage ich mich dann schon wieder, wenn man hier noch auf Kobalt setzt und bei Tesla auch schon wieder ganz andere Batterien hat und deutlich weiter ist, warum dann eben genau solche Züge? Ne? Also gut, erstmal von der grundsätzlichen Sache her, aber doch schwach wieder umgesetzt. Schade drum.
Naja. Alte Umfrage der Woche bei Facebook war ja, was gab's Neues bei dir im Depot? Schau gern bei uns in der Facebook-Gruppe vorbei, um zu sehen und auch um zu lesen, was denn so die Community bei Facebook gekauft hat, waren auch schon ziemlich spannende und interessante Sachen dabei.
Die neue Diskussion ist natürlich die Frage zum heutigen Thema: Wie deckst du den Gaming-Markt in deinem Depot ab?
Und sagt mal, worum geht es heute?
Das Thema der Woche lautet Gaming, Zocken mit Rendite. Und wir kennen natürlich das ganze Ökosystem, ne? Die Gamer, die haben Spiele und dann eben auch die E-Sport-Events. Und das ist natürlich ein großes Thema. Und wer Teil dieses Ökosystems ist, ist ja vor allen Dingen das Publikum auf der einen Seite.
Ja.
Und natürlich auch die Medien, Unternehmen, die Publisher und Spieleentwickler, Ligen und ganze Turniere, Apps, verschiedene Teams, Profisportler und auch E-Sportler und natürlich auch die Regierung selbst.
Bist du denn eigentlich ein Zocker?
Nur FIFA.
Ja?
Ja, ich habe FIFA zu Hause, ansonsten schaffe ich es nicht zu spielen.
Würdest du, wenn du mehr Zeit hättest?
Candy Crush.
Candy Crush.
Auf dem Handy, wenn ich mal irgendwo beim Arzt sitze und warte und wirklich nichts zu tun habe, dann Candy Crush.
Ah, jahrelang gespielt, aber heutzutage so gar nicht mehr. Jetzt wird nur noch an der Börse gespielt.
Genau.
Ja, wie wird das Ganze finanziert? Man muss wirklich sagen, man erwartet für den deutschen Markt alleine bis 2023 einen Sponsoring-Umsatz von knapp 61 Millionen Euro. Also das ist schon wirklich viel. Auch das Wachstum, die jährlichen Live-Events sollen um 23,6% zulegen, also auch Ticketverkäufe für Live-Events.
Ja, und da muss man vielleicht erstmal kurz dazu sagen, E-Sports bedeutet, also wenn jetzt Person X und Person Y gegeneinander FIFA spielen, das sind halt echt gute Leute, dann kann man dann im Prinzip ein Stadion füllen, weil die alle zugucken, wie eben Star X und Star Y gegenseitig sich platt machen bei FIFA. Jetzt mal, um das bildlich mal kurz den Zuhörern zu erklären. Das ist natürlich ein wachsender Milliardenmarkt. Weltweit wird geschätzt, bis im Jahre 2023 wird dieser Markt auf 1,5 Milliarden Euro ansteigen und sich verdreifachen in dem Fall. Auch in Deutschland wird es eben deutlich steigen. Das ist schon sehr, sehr interessant und ist auch irgendwie noch klein, wenn man überlegt, dass es sogar bis 2050 deutlich höhere Raten angesetzt sind.
Jetzt ist natürlich die Frage, wie könnte man diesen Markt spielen? Und wir haben euch natürlich bei Instagram und auch bei Facebook gefragt und ihr habt geantwortet. Marcel, was ist denn das Unternehmen mit den meisten Votes?
Mit den meisten Votes und da schon nochmal Danke an die Community. Tencent, ja, ist natürlich viel mehr als nur Gaming, sondern da gibt es auch noch Webseiten wie QQ, WeChat, WePay, das damit zusammenhängt. Dann natürlich auch das Netflix von Asien, iFlix. Und was man ja sagen muss, warum das eine Beteiligungsgesellschaft ist, deswegen heißt es auch Tencent Holding, weil man hier sehr viele, viele, viele Kooperationen und Beteiligungen hat. Unter anderem mit Activision Blizzard ist mit drin, Epic Games, Frontier Development und so weiter und so fort. Natürlich auch E-Commerce mit Shady.com. Riot Games ist zu 100% im Portfolio. Ubisoft, wie du sagst, schon mit 5%. Auch Tesla, also auch Elektromobilität.
Snapchat.
Spotify und Snapchat, also hier ist schon sehr, sehr viel drin, also hier hält man auch indirekt große Positionen mit.
Wahnsinn eigentlich, ne? Also was auch diese ganzen Beteiligungen auch wirklich wert sind.
Alleine Tesla, der Anstieg von Tesla, die 5%, die müssen ja im Portfolio von Tencent richtig Gas gegeben haben.
Ja, also Wahnsinn. Das kann man sich doch wirklich auch mal näher angucken, wenn man vielleicht auch in diesem ganzen asiatischen Bereich wirklich mal investieren möchte und einen Champion auch haben möchte. Ein weiteres Unternehmen, was vorgestellt wurde, oder was heißt vorgestellt, gewählt wurde, kannte ich bis dato gar nicht. 11bit ist ein Spieleentwickler aus Warschau und Polen und die haben ein ziemlich in der Gaming-Szene bekanntes Spiel entwickelt, This War of Mine. Und das Spiel zu entwickeln hat gekostet 500.000 Dollar, Euro und das Geld, und das Spiel zu entwickeln hat gekostet 500.000 Euro. Und das Geld wurde nach 2 Tagen im Verkauf schon wieder eingespielt. Und was hat die 11bit-Aktie daraufhin gemacht? Sie ging von 2 Euro auf 20 Euro hoch. Also das ist schon richtig, richtig stark. Vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, hier noch ein junges Unternehmen einfach zu spielen aus Europa. Aber natürlich der Anstieg, das muss man natürlich sehen. Das ist ja schon ein Ten-Bagger innerhalb von einer Nacht.
Nicht schlecht, ne?
Das ist schon ziemlich stark.
Freude bei den Aktionären. Ja, Freude bei den Aktionären ist auch zurückgekommen bei Activision Blizzard. Das ist ja auch ein sehr, sehr bekannter Publisher und Computer- und Videospiele-Konzern, der in Santa Monica sitzt. Und Spiele, die bekannt sind, sind unter anderem Diablo, Call of Duty, Overwatch, Guitar Hero und auch World of Warcraft. Also schon eine sehr, sehr breite Palette, die große Beliebtheit erfährt in der ganzen Welt. Und vor einigen Jahren hat man da auch den Hersteller King übernommen, die sich ja auf Mobile Games spezialisiert haben. Unter anderem eben auch Candy Crush und die ganzen Farm Crush und wie sie alle heißen. Die gehören ja da zu der King-Serie und tatsächlich nimmt King schon 30% der Umsätze, generiert werden. Also die ganzen In-App-Käufe, hier noch ein Leben, da noch ein Leben. Und das
Was hast du gespielt davon? Also Candy Crush wissen wir ja, wenn der Marcel beim Arzt ist.
Genau, Soda Crush habe ich tatsächlich angefangen. Aber ich habe da nie Geld gelassen. Ich hatte mal einen früheren Kollegen, der hat bei Candy Crush nur um uns einzuholen in den Levels, ja, Geld ausgegeben, aber wirklich richtig viel Geld ausgegeben, um eben so viel Leben zu kaufen, dass er quasi relativ schnell an uns rankommt. Er konnte das nicht.
Und, geht's ihm jetzt besser?
Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, auf jeden Fall konnte er deswegen nicht so viel arbeiten. Fand ich aber spannend und witzig.
Wahnsinn. Ja, ich habe gespielt Diablo, Call of Duty und World of Warcraft, aber das hat mich nicht so angefixt wie andere, aber Diablo, ich liebe es.
Ja.
Das ist wirklich toll. Dann wurde natürlich auch noch gefragt, Mensch, wie könnte man das denn eigentlich spielen? Könnte man das über einen ETF spielen? Und da haben wir mal geschaut. Es gibt bis jetzt nur ein Videogaming und E-Sports ETF. Er hat die WKN A2PLDF. Und er ist von FunEgg Vectors Video Gaming and E-Sports ETF. Ziemlich interessant, dass es hier doch noch nicht irgendeinen großen ETF-Anbieter gibt, wie zum Beispiel iShares oder die X-Trackers. Oder Vanguard, die auch hier schon einen ETF aufgelegt haben. Ich weiß nicht, bei den Fonds haben wir nicht wirklich geschaut, aber trotzdem, ja, man könnte sich den ETF natürlich nochmal angucken. Hier nochmal die WKN A2PLDF. Wie siehst du es denn abseits von der Community? Was kann man denn noch so betrachten?
Genau, wir sollten jetzt hier nicht vergessen, die anderen Großen, die mit dabei sind, die auch erwähnenswert sind, weil sie wirklich wichtig sind. Wie schon vorhin genannt, FIFA ist natürlich ein großes Thema. Ja. EA Games, natürlich auch bekannt für die alten Blockbuster Need for Speed oder auch die Sims. Ja, habe ich gerne gespielt, die Sims.
Nee, ich habe immer Need for Speed.
Ja, ja, auch. Aha,
Need for Speed Underground.
Ah, oh, das Beste.
Und natürlich ist auch, nicht Call of Duty, wie heißt es, Battlefield.
Ja.
Ist ja auch noch von EA.
Das stimmt, das stimmt. Und gerade der Bereich FIFA ist ja jetzt schon enorm wichtig, weil man ja in-game Umsätze generiert über eben, ja, ich sag mal, wenn man jetzt in diesem Ultimate-FIFA-Konstrukt arbeitet, muss man ja bestimmte Spieler haben, deswegen gibt man wieder Geld aus, um diese zu bekommen. Also hier ist schon ein Riesenmarkt vorhanden und eben diese E-Sports-Events, die werden noch enorm wertvoll, insbesondere für EA-Games dann, ne? Take-Two Interactive ist ein weiterer großer Player, bekannt von Red Dead Redemption 1 und 2 oder auch die GTA-Reihe, die ja, GTA 5 ist ja jetzt schon fast 5 Jahre, 4 Jahre auf dem Markt und es ist immer noch ein Wahnsinnsrenner. Teilweise wird es schon verschenkt, das Spiel, weil eben die Ingame-Umsätze richtig, richtig hoch sind. Auch Rockstar Games gehört zu Take-Two Interactive und hier finde ich ganz besonders wertvoll, dass Take-Two CEO Strauss Zelnick, der schon seit 2011 CEO ist, nur Spiele veröffentlicht, wenn er davon so stark überzeugt ist, dass er es eben auch auf den Markt bringen möchte.
Stark, ja.
Deswegen hat Red Dead Redemption 2 extrem lang gedauert, bis es dann endlich rauskam. Und dann war es eben auch ein voller Erfolg. Das finde ich super, gerade aus Anlegersicht finde ich das super. Viele Griffe sind dann natürlich unwahrscheinlicher und Games bleiben so natürlich sehr beliebt.
Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Man muss dann auch langfristig dabei bleiben, um dann auch hier langfristig davon zu profitieren. Also ich vermute, dass der Chart auch oft ein paar Durststrecken macht, oder?
Genau, das ist im Gaming-Bereich öfter so, dass man dann doch mal ein paar Tiefs findet und dann doch wieder einen starken Anstieg und dann wieder einen ordentlichen Rücksetzer. Ist ein bisschen volatiler.
Auch selber schon gespielt, Assassin's Creed, ziemlich cooles Spiel, muss man wirklich sagen, vom Hersteller Ubisoft. Ich weiß nicht, hast du schon mal Assassin's Creed gespielt?
Nein, nein.
Das fixt total.
Ja.
Also mich hat es damals total angefixt. Dann natürlich auch Mobile Games, haben wir schon gesprochen, Activision Blizzard, aber natürlich auch Zynga, sind da auch ziemlich bekannt. Farmville, das Franchise eigentlich schlechthin, hat ja, glaube ich, jeder so gefühlt bei Facebook gespielt. Ich nicht.
Ich auch nicht.
Sehr, hast du nicht
gehört. Aber ich habe es gehört. Nein, nein, ich habe nicht gehört.
Selbstversorger.
Da kenne ich nichts. Auch kleine Unternehmen wie CD Projekt, ein polnisches Unternehmen wieder, die sehr, sehr stark wachsen, bekannt für das Spiel The Witcher und Cyberpunk 2077. Auch sehr, sehr stark wachsend. Auch der Chart sieht echt gut aus, sehr, sehr stabil, kann man nicht meckern. Auch in Asien findet man abseits von Tencent noch NetEase, das ist ja auch, ich sehe mal, eher so im Mobile-Gaming-Bereich tätig sind, auch sehr stark wachsend sind. Nintendo, darf man nicht vergessen.
Gibt es auch eine starke Analyse von Peter bei uns.
Das stimmt. Super Mario darf hier nicht fehlen. Ist natürlich nach wie vor ein echter Player. Und wer nicht pokern möchte, welcher der genannten erfolgreich sein könnte, der könnte natürlich auch überlegen, die Mitprofiteure zu kaufen. Gemeint sind dabei vor allen Dingen eben Nvidia, AMD und Intel, die, ich sag mal, die ganze Grafik stemmen und natürlich auch die ganze Prozessorleistung. ohne den geht es ja am Ende bei keiner Konsole, bei keinem Spiel, weil alles muss umgesetzt werden in grafischer Leistung und das steht und fällt mit diesen Kandidaten. Natürlich auch die Sony PlayStation, also Sony wird wieder von der neuen 5er, ja, die erst vorgestellt wird oder wurde, profitieren. Auch die Microsoft mit Xbox, natürlich ein wirklich wichtiger Player.
Ja.
Und was man auch nicht vergessen darf, dass das ganze Gaming, der ganze Gaming-Markt im Wandel ist. Irgendwann setzt man sich nicht mehr vor dem Fernseher über eine Konsole, sondern man hat eine Cloud-Infrastruktur, die man einfach dann über 5G überall Streaming spielen, ja, kann. Und dann geht's hier eben um das Cloud-Gaming mit Alphabet Stadia, Apple Arcade oder auch Amazon, das das Project Tempo ins Leben gerufen hat.
Den gehört ja auch noch Twitch, ne?
Also ja,
das,
genau,
ist ja diese Streaming-Plattform. Da sind wir auch wieder bei dem Event mit den Zuschauern. Und da, glaube ich, können sogar die Zuschauer auch spenden.
Ja.
Richten an ihre Zuschauer, also auch ziemlich, also an ihre Lieblinge, die sie da supporten wollen.
Genau, an die Stars dann von den Spielen. Das ist schon sehr, sehr spannend. Das ganze Bereich The Cloud Gaming kann man hier natürlich über die ganz großen spielen und trotzdem da auch eine gewisse Sicherheit haben, dass sie worüber andere Bereiche natürlich sehr viel Geld verdienen. Schon sehr, sehr spannend. Und ja, ansonsten ist natürlich noch E-Sports ein Thema.
Ja, an sich, auf jeden Fall. Man könnte das natürlich auch spielen mit diesen Live-Events, mit zum Beispiel Eventim. Und natürlich, wenn Corona vorbei ist, dürfte das auch endlich wieder losgehen. Ich kann mich noch dran erinnern, es gab ja früher auch mal hier Giga, den TV-Sender, fand ich eigentlich auch ein ziemlich cooles Konzept damals. Habe ich auch echt oft geschaut. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Nein, tatsächlich nicht. Fand ich jetzt gar nicht so spannend. Ich habe dann lieber die Zeit doch mit selber spielen beschäftigt, ja, damals. Na, jetzt komme ich nicht mehr so sehr dazu. Wie bist du denn investiert im Bereich Gaming?
Ehrlich gesagt noch gar nicht.
Doch, Microsoft.
Stimmt. Ach, hier Microsoft, ja. Eigentlich bin ich schon dabei. Tencent wäre auch noch was für mich.
Ja, bin ich drin.
Aber sonst, ja doch, Microsoft, da bin ich ja schon mit dabei.
Ja, also ich decke das ab über auch Microsoft tatsächlich. Ja. Alphabet, Amazon habe ich ja im Depot. Ja, Apple habe ich, ich bin im Prinzip bei der ganzen Infrastruktur, auch Nvidia, ja, halte ich ja selber.
Gut, über meinen ETF bin ich ja auch natürlich überall mit dabei.
Ja, das stimmt, ja, aber jetzt mit Einzelinvestitionen bin ich da schon recht gut aufgestellt. Gerade freue ich mich auch über Tencent, weil, ja, die ja nicht nur steigen, sondern ich sag mal auch wirklich wahnsinnig gute Beteiligungen haben. Ich glaube, ich habe den Gaming-Markt schon ganz gut abgedeckt, ja, ohne das wirklich bewusst
Gaming-Klumpen
zu tun.
Gaming-Klumpen.
Ja, Depot, aber ohne es bewusst zu tun, ja, weil mir Amazon und Apple das nicht deswegen kauft, sondern tatsächlich auch aus anderen Gründen.
Ja,
das schon stimmt, sehr spannend. Das macht man passiv.
Ja, schreibt uns gerne in die Kommentare, wie deckst du eigentlich den Gaming-Markt ab? Und dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf.
Machen wir einen Deckel drauf.
Nächste Woche gibt es ein neues Format. Unbedingt am Dienstag mal bei uns auf dem YouTube-Kanal vorbeischauen, schnicken. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.